truth. Maybe I would set the world on fire, beat the flames for something I desire. But when I'm coming closer.
Terzwerk, das Klassikmagazin. Eldoradio fördert neues Hören.
Kennt ihr zufällig diesen Song? You ain't nothing but a hound dog. Wahrscheinlich schon, oder? Aber was, wenn ich euch sage, dass dieser Song gar nicht von Elvis Presley stammt? Hound Dog wurde 1952 von Jerry Leiber und Mike Stoller für Big Mama Thornton geschrieben, einer Künstlerin, die den Rock'n'Roll prägt und nachfolgende Generationen genauso. Trotz dessen kennen die meisten Hound Dog unter dem Namen von Elvis Presley. Und genau darüber möchte ich in dieser nächsten Stunde mit euch sprechen. Über MusikerInnen, die ungefragt und überhört blieben. In der Zeitgeschichte, aber auch im Jetzt. Und welche Rolle dabei die großen Streaming-Dienste spielen. Willkommen also bei der heutigen Folge von Terzwerk. Mein Name ist Vincent Klapfenberger und wir hören jetzt in die Original-Hound Dog-Version von Big Mama Thornton. You ain't nothing but a hound dog. Been snooping around my door. You ain't nothing but a hound dog. Been snooping around my door. You can wag your tail. Das war Hound Dog von Big Mama Thornton. Am Ende hört man sie noch bellen, die Hound Dogs, auf Deutsch Jagdhunde. Big Mama Thornton singt in ihrer Version aber nicht zu einem Hund, sondern zu einem untreuen Mann, mit dem sie kompromisslos abrechnet. Elvis Presley covert den Song 4 Jahre später im Jahr 1956 und übernimmt damit die Charts. Seine Version hat sich weltweit über 10 Millionen Mal verkauft Und genau hier steckt die wahre Ungerechtigkeit. Die Interpretin Big Mama Thornton, die dem Song so viel Leben einhaucht, wird mit nur einem einmaligen Scheck von 500 US-Dollar ausgezahlt. Sie erhält keine Tantiemen, also Bonuszahlungen, und das, obwohl sich ihr Original ganze 2 Millionen Mal verkauft hat. Big Mama Thornton stirbt trotz ihres Einflusses auf den Rock'n'Roll in Armut. Während ihres Lebens blieb sie überhört. Erst jetzt nach ihrem Tod wird sie als Künstlerin gesehen und sogar mit ausgezeichnet mit der Rock'n'Roll Hall of Fame im Jahr 2004. Ihre Geschichte ist aber kein Einzelfall. Es gibt KünstlerInnen, die nicht nur um ihren Lohn gebracht wurden, sondern die Musikgeschichte mitgeprägt haben und trotzdem in Vergessenheit gerieten. Eine davon ist Sister Rosetta Tharpe aus den USA. Teresa Gerung Rodriguez erzählt, was sie so einzigartig und relevant macht.
Die Mother of Rock'n'Roll und kaum jemand kennt sie. Sister Rosetta Tharpe ist in den 30er und 40er Jahren ein wahrer Rockstar in den USA. Ihr Gesang ist ausdrucksstark, ihre Bühnenpräsenz energiegeladen.
All we hear church people say, they are in this holy way. There are strange things happening every day.
Mit ihrem Gesang verbindet sie Elemente aus Gospel, Jazz und Blues. Dabei begleitet sie sich selbst auf einer elektrischen und stark verzerrten Gitarre. Ihr Spielstil ist energetisch und feurig. Sie nutzt Techniken wie Slides mit den Fingern und erzeugt damit ungeschliffene, raue Sounds. Sister Rosetta Tharpe wird 1915 als Rosetta Newbin in Arkansas, dem Süden der USA, geboren. Ihre Mutter ist Evangelistin und Musikerin, ihr Vater Pastor. Schon mit 6 Jahren singt sie in Kirchen Gospel, lernt nebenbei Gitarre und wird bald Little Sister genannt. Unter ihrem späteren Künstlernamen Sister Rosetta Tharpe bringt sie Alben heraus, tritt in Nachtclubs auf und tourt durch die USA und Europa. Ein Auftritt in Manchester beim Blues and Gospel Train geht in die Geschichte ein. In einem langen Mantel, hohen Schuhen und ihrer weißen E-Gitarre steht sie an der alten Bahnstation und singt Didn't It Rain. Das Publikum klatscht begeistert mit.
Didn't it rain, children? Rain, oh yes. Didn't it, yes. Didn't it, you know it did. Didn't it, oh, oh yes. How it rained.
Mit ihrer Art, Gitarre zu spielen, inspiriert sie viele MusikerInnen des späteren Rock'n'Rolls, wie Little Richard oder Elvis Presley. Bob Dylan sagte über sie,
Schwester Rosetta Tharpe war alles andere als gewöhnlich und schlicht. Sie war eine große, gut aussehende Frau und göttlich, ganz zu schweigen von der Erhabenheit und Pracht. Sie war eine mächtige Naturgewalt.
Mit gerade einmal 58 Jahren stirbt Sister Rosetta Tharpe an den Folgen eines Schlaganfalls und wird in einem anonymen Grab beigesetzt. Nach ihrem Tod gerät sie viele Jahre in Vergessenheit. Erst seit Anfang des Jahrtausends erscheint eine Biografie über sie und sie bekommt einen richtigen Grabstein. 2017 wird sie in die Rock'n'Roll Hall of Fame aufgenommen. So langsam wird ihre Relevanz für die Musikgeschichte sichtbar und vor allem der Weg, den sie vielen weiteren, vor allem männlichen Musikern geebnet hat.
Ohne Sister Rosetta Tharpe würde der Rock'n'Roll heute anders aussehen. Um das zu würdigen, hören wir jetzt noch einmal in ihren erfolgreichsten Song Strange Things Happening Every Day. Der schaffte es als erster Gospel-Song in die Top 10 der Billboard Harlem Hitparade.
Judgment Day, when they drive them all away, there are strange things happening every day.
every day.
Every day.
Every day.
Every day.
There are strange things happening every day.
Every day.
Every day.
Das war Strange Things Happening Every Day von Sister Rosetta Tharpe. Hier geht's weiter mit der Klaus-Renf-Kombo, einer Band, der vor etwas mehr als 50 Jahren einfach der Stecker gezogen wurde. Aber von vorne, Renf ist eine Rockband aus der ehemaligen DDR. Ihre Texte sind ehrlich, poetisch und rebellisch. Für die Jugend ist die Band die Stimme einer Generation. Dann Auftrittsverbot. Meine Kollegin Birte Mundhenk erinnert an die Band Renft.
Terzwerk Hörhäppchen.
Das Auftreten ihrer Kapelle steht im Widerspruch zu unseren moralischen und ethischen Prinzipien.
Heißt es, als die DDR am 21. Oktober 1965 ein Verbot für die Leipziger Beatbands erteilt. Vorne mit dabei die Kurt-Renft-Kombo. 1958 gegründet, entwickelt sie sich schnell zu einem Dorn im Auge der sozialistischen DDR, denn sie covern Rock'n'Roll aus dem Westen, Beatles oder Rolling Stones. 4 Jahre später folgt deshalb das erste Auftrittsverbot und eine Stasi-Akte. Daraufhin formt Klaus Renf die neue Band Butlers, eigene Songs und eigene Meinung. Und auch das ist wieder zu westlich. Anders als angenommen, kann das Regime inklusive Erich Honecker die sogenannte Beatmusik nicht nutzen, um die Jugend zu beeinflussen, denn die Musik entwickelt sich zu einem Ventil gegen das Regime. Die SED sieht sich gezwungen, die Beatmusik zu verbieten. Daraufhin folgt die sogenannte Leipziger Beat-Demo, eine der größten in der Zeit der DDR. 1967 darf die Klaus-Renft-Kombo dann wieder auftreten. Ab 1969 ist dann Gerolf Panach Teil der Kombo. Das heißt, mehr regimekritische Texte. Wer die Rose ehrt, klingt beim ersten Hören wie eine klassische Liebesballade. Tatsächlich greift die Band aber die Gedanken der Flower Power Bewegung auf. Geprägt von Orgel, Gitarre und dem klassischen Beat-Schlagzeug wird er zum ersten großen Hit von Renft. Nach dem ersten Album soll nun ein zweites folgen, darauf auch die Rockballade vom kleinen Otto. Die neuen Lieder müssen jedoch durch ein sogenanntes Lektorat, DDR-Sprech für Zensur. Durch die Anspielungen auf eine mögliche Flucht aus der DDR kommt es 1975 daher zu einem erneuten Auftrittsverbot und einem Verbot der Gitarrengruppe Renft. Ein Schock sowohl für Fans als auch für Leadsänger Thomas Schoppe, wie er in einem MDR-Interview erzählt.
Also es schlug ein wie ein Blitz, sagen wir mal so, oder mit Donner, mit viel Donner.
Was das alles beinhaltet, das ist mir selbst nicht sofort klar geworden.
Folgend wandern immer mehr Mitglieder der Band in den Westen ab oder werden verhaftet. Erst 1990 macht es die Band Deutschland gleich und vereinigt sich wieder.
Danke, Birte. Wir hören den Song Nach der Schlacht von Renft jetzt noch einmal ganz.
Waren viel Kameraden tot.
Das war nach der Schlacht von Renft. Auch Florence Price' Weg in die Welt der klassischen Musik war mit Hindernissen gezeichnet. Sie setzt sich aber als eine der ersten afroamerikanischen Komponistinnen in einer männerdominierten Musikszene durch. Geboren 1887 in Arkansas, hat ihre Mutter ihr Talent früh erkannt und gefördert. An der Uni wurde sie aber nur zugelassen, weil sie sich als Mexikanerin ausgegeben hat. Denn für Menschen mit afroamerikanischem Background war es ziemlich schwer, Zugang zu Universitäten damals zu bekommen. Trotz all dieser Hürden setzt sie sich durch, gibt nicht auf und schreibt 4 Symphonien und unzählige Orchesterwerke. Wir hören jetzt Adoration von Florence Price, interpretiert von Randall Goosby. Wir haben jetzt in die Vergangenheit geschaut, aber wie sieht's denn eigentlich im Jetzt aus? Wenn wir Musik entdecken, übersehen wir da nicht auch mal paar musikalische Schätze? Ich lasse mich, bin ganz ehrlich, auf Spotify gerne mal berieseln, lehne mich zurück und höre mich so von Song zu Song. Ich entdecke Musik also überhaupt nicht aktiv, sondern sie wird mir vorgeschlagen. Möglich machen das Algorithmen, die aus unserem Hörverhalten lernen und immer neue Musik vorschlagen. Ich habe mich gefragt, wie frei sind wir und unsere Entscheidungen da eigentlich überhaupt noch? Entdecken wir dadurch wirklich mehr Musik oder bewegen wir uns immer in derselben Bubble? Meine Terzwerk-Kollegin Luisa hat sich genau mit diesen Fragen beschäftigt, mit den Chancen und Risiken von Musikalgorithmen. Luisa, ich würde sagen, wir beginnen jetzt mal ganz persönlich. Wie entdeckst du selbst neue Musik? Vertraust du dabei eher Spotify oder empfiehlst du dir Musik lieber über Freunde?
Ich bin in einem inneren Konflikt. Also eigentlich entdecke ich Musik am liebsten über andere Menschen, über Empfehlungen und gemeinsames Hören. Ganz oldschool. Und gleichzeitig frage ich mich, ersetzt der Algorithmus diesen Austausch vielleicht teilweise? Der Algorithmus kennt meine Hörgewohnheiten besser als die meisten Freunde. Also ich skippe viel, ich habe musikalische Jugendsünden wie Baby von Justin Bieber in meinen Lieblingssongs gespeichert. Und in meinen Augen ist Musikgeschmack etwas Lebendiges und der Algorithmus macht daraus Messwerte. Also das System reduziert etwas sehr Individuelles auf messbare Daten wie Save, Klick und Skip-Verhalten. Und da frage ich mich schon, muss ich mein Verhalten jetzt anpassen, damit der Algorithmus mich besser versteht? Und dann bin ich nicht mehr einfach Hörerin, sondern fast schon Marionette meiner eigenen Hörgewohnheiten. Und das fühlt sich irgendwie falsch an.
Ja, aber irgendwas muss dieser Spotify-Algorithmus doch richtig machen, oder? Also warum verlassen sich so viele Menschen auf diese Empfehlungen?
Spotify sitzt erstmal auf einem riesigen Schatz, unseren Daten. Und das Herzstück des Algorithmus heißt Bard. Das ist für mich wie ein DJ, der mein Hörverhalten besser kennt als ich selbst. Und dieser Algorithmus Bard, ich nenne ihn jetzt mal DJ Bard, er basiert auf maschinellem Lernen, erkennt Muster und versucht vorherzusagen, welcher Song uns als nächstes gefällt. Und ein wichtiges Prinzip ist, Menschen wie du hörten auch, das kennt man ja von Spotify. Und Spotify vergleicht mein oder unser Verhalten mit Millionen anderer. Dazu werden Songs auch klanglich eingeordnet und auch inhaltlich. Und genau deshalb verlassen sich so viele darauf. Musik ist sofort da, ohne langes Suchen, ohne Reibung. Das macht das System so attraktiv und gleichzeitig auch so mächtig.
Wo siehst du denn das größte Problem an diesen Algorithmen?
Ein Problem ist meiner Meinung nach diese Selbstverständlichkeit, mit der wir dem System vertrauen. Also ich lasse mich von DJ Bart beschallen, weiß aber gar nicht, ob vielleicht im Hintergrund wirtschaftlich nachgeholfen wurde. Als Hörerin kann ich das nämlich oft nicht unterscheiden. Ist es eine echte, organische Empfehlung, die der Algorithmus mir vorschlägt, oder schon eine angeschobene Sichtbarkeit? Zur Erklärung, beim Discovery Mode bei Spotify gibt es eine Transparenzlücke. Also Songs können gegen eine Provision der KünstlerInnen gezielt priorisiert werden. Für mich sieht das aber aus wie eine ganz normale Empfehlung und fühlt sich für mich an wie Schleichwerbung.
Ich kann mir gut vorstellen, dass Musikerinnen und Musiker jetzt unter noch mehr Druck stellt, oder? Also was bedeutet das für MusikerInnen? Müssen die sich jetzt noch stärker irgendwie an diesen Algorithmus anpassen?
Ich denke, dass es für KünstlerInnen einen enormen Anpassungsdruck mit sich bringt. Also gerade für NewcomerInnen ist Spotify oft ein Sprungbrett und deshalb müssen sie sich dem System stark unterwerfen. Also es reicht plötzlich nicht mehr, nur gute Musik zu machen. Man braucht Strategien und Skills, die mit dem kreativen Können erstmal nichts zu tun haben. Und dazu kommt der ökonomische Druck. Also wer gesehen werden will, muss teilweise etwas abgeben. Stichwort Discovery Mode. Es ist also eine Reichweitenlogik, die Ungleichheit weiterdreht. Und außerdem steckt dahinter eine klare Spotify-Logik. Also Musik muss nicht nur gut sein, sie muss im System funktionieren. Und das wirkt sich sogar auf die Songstruktur aus. Also Songs werden so gebaut, dass bloß niemand in den ersten 30 Sekunden skippt, weil DJ Bart sonst sofort mitliest. Das funktioniert nicht. Und da frage ich mich, was macht das langfristig mit Kreativität, mit Mut, mit experimenteller Musik? Wenn am Ende alles auf dieselben Mechanismen reagiert, wird Musik vielleicht effizienter, aber nicht unbedingt vielfältiger.
Kann ich da als Hörer oder Hörerin vielleicht etwas tun, damit ich nicht immer dieselben Songs vorgeschlagen bekomme?
Ja, ein bisschen schon, aber einen echten Reset-Knopf gibt es bei Spotify nicht. Was man machen kann, dem Algorithmus bewusst neue Signale geben, also das liken und speichern, was man wirklich mag. skippen, was man nicht weiterhören will und gezielt auch mal andere Genres oder kleinere Artists anklicken. Bewusst hören, sich Zeit nehmen, anstatt dem Algorithmus die Kontrolle zu überlassen und wieder öfter andere Menschen mal nach Musik fragen, statt sich von DJ Bart unbewusst lenken zu lassen. Das wäre meine Herangehensweise. Und wer ganz radikal unterwegs ist, kann sich natürlich auch das alte Spotify-Konto löschen und sich ein neues erstellen.
Danke dir, Luisa. Apropos Musik entdecken. Eine Künstlerin, die ich für mich vor kurzem entdeckt habe, ist Cosma Choi. Bei Cosma treffen poetische Texte und luftig leichte Klänge aufeinander. Perfekt für ein wenig Melancholie im Sommer. Aber hört doch mal selbst. The Loneliest Thing von Cosma Choi.
Asking where you are tonight. That's the loneliest thing. Wanting to be in your life. That's the loneliest thing. I can't stand the longing of wanting something I can't have. The impossible desire of asking something of you, you won't give. Wanting to be wanted, that's the loneliest thing. Longing to love and be loved, that's the loneliest thing. Wanting to be wanted, that's the loneliest thing. Longing not to be lonely, that's the loneliest thing.
Das war The Loneliest Thing von Cosma Choi. Eine Musikikone der 1930er Jahre ist Billie Holiday. Sie ist keine Unbekannte, aber musste im Laufe ihrer Karriere einige Hürden überwinden, vor allem mit ihrem Song Strange Fruit, eine Protesthymne gegen die Lynchmorde in den Südstaaten der USA, bei denen mehr als 4000 AfroamerikanerInnen ums Leben kamen. Wenn Billie Holiday diesen Song sang, verstummte der Raum um sie herum. Dass wir heute überhaupt eine Aufnahme davon haben, ist alles andere als selbstverständlich. Den meisten Musiklabels war das Thema nämlich zu heiß. Radios lehnten den Song ab. Es war das kleine Independent-Label Commodore Records, das sich schließlich dazu entschloss, ihn mit ihr aufzunehmen, gegen den Widerstand der Industrie. Wir hören mal rein, Strange Fruit von Billie Holiday.
Thank you.
Das war Billie Holiday mit Strange Fruit, einem Song, der von Radiosendern nicht gespielt wurde, weil das Thema zu heiß war. Radiosender entscheiden also mit, was wir hören und was nicht. Umso schwerer wiegt es, wenn ein Sender verschwindet, der sich aktiv für mehr Diversität einsetzt. Die Kürzung von Geldern bei den öffentlich-rechtlichen Sendern trifft jetzt nämlich Cosmo, ein Sender des WDR, der MigrantInnen eine Stimme gibt. Der soll zukünftig Teil von 1 Live werden. Der Protest dagegen war aber so laut, dass der WDR das Rebranding unter dem Namen 1 Live Street zurückzog. Am Freitag findet eine Kundgebung in Köln statt. Schaut vorbei und bestimmt mit, was künftig im Radio zu hören ist. Wir hören jetzt Cairo FM von Olivia. Wir hatten jetzt ein kleines technisches Problem, aber wir haben auch gerade schon darüber gesprochen, Streamingdienste. Streamingdienste wie Spotify und Co. bestimmen, welche Musik wir hören. Der Meinung ist auch Dr. Steffen Lepper. Er forscht an der TU Berlin zum Medienwandel und dem Einfluss auf die Musikindustrie. Er erklärt, dass Musikalgorithmen beim Entdecken gar nicht die entscheidende Rolle haben, sondern eigentlich andere.
Ich würde sagen, dass die Algorithmen dabei eigentlich aus meiner Sicht zumindest in den letzten 10 bis 20 Jahren noch eine eher harmlose Rolle gespielt haben. In dem Sinne, dass sozusagen die Steuerung von Musikerfolg, und dafür gibt es einige Belege, eigentlich eher über von Menschen kuratierte Playlists erfolgt. Im Grunde genommen gibt es da viel mehr Möglichkeit, darauf Einfluss zu nehmen, wer demnächst sozusagen ein Star am Pop-Himmel ist, als dass das jetzt über Algorithmen unbedingt funktioniert.
Und genau das erhöht den Druck in der Szene für NewcomerInnen und Artists, die noch keine Reichweite haben. Sie werden in diesem kommerziellen Markt einfach übersehen. Am Ende entscheiden nur wenige, wer es in solche Playlisten schafft.
Also wenn wir über die kuratierten Playlisten reden, müssen wir erstmal darüber reden, dass dadurch plötzlich sowas wie ein Weltmusikmarkt entstanden ist. Also schon vorher gab es ja eine große Machtkonzentration bei Musikverlagen, die war aber in der Regel auf nationaler Ebene. Und dadurch, dass wir jetzt internationale Plattformen haben, rutscht das jetzt sozusagen auf Weltniveau und sie haben dann ein paar wenige unter 100 Menschen, die im Grunde eine unglaubliche Macht darüber haben, was auf diesem Globus für Musik gehört wird.
Nicht der Algorithmus also, sondern Marktmacht. Bei uns geht's weiter mit Al Respirar.
Te he dejado en el sillón las pinturas y una historia en blanco. No hay principio ni final, solo lo que quieras ir contando. Respirar, intenta ser quien ponga el aire, que al inhalar te traiga el mundo de esta parte. Te he dejado en el sillón las pinturas y una historia en blanco. A otro lugar, puede que el viaje sea largo. La burbuja en que crecí nos vendió comodidad y un nudo entre las manos. Yo escogí la ambigüedad, tú el fantasma y lo real, todo en el mismo barco. Respirar, propongo ser quien ponga el aire, que al inhalar me traiga el mundo de esta parte. Y respirar, tan fuerte que se rompa el aire, aunque esta vez, si no respiro es por no ahogar.
Thank you. Wir haben gerade schon von Dr. Steffen Lepper gehört, dass nicht nur Algorithmen bestimmen, was wir hören, sondern vor allem die Marktmacht der großen Streaming-Dienste. Und genau in dieser Lücke versuchen andere Formate anzusetzen, wie die Puls-Startrampe des Bayerischen Rundfunks zum Beispiel. Die gibt NewcomerInnen eine Bühne, unabhängig von Klickzahlen. Josie hat dort letztes Jahr die Wildcard gewonnen. Bei Terza geht's jetzt also weiter mit ihrem Song Silicon Mold.
If I'm brutally honest, I don't like you at all. My face in your pillow, pants and holes in your wall. Blow me up, you deflate me. Silicone mold just wears me off when you're finished. I still think that you're pretty though. Sleeping on your mother's bed. You're ripped from my plastic neck.
Das war Josie mit ihrem Song Silicon Mold. Wir haben gerade über die Rolle der Musikalgorithmen beim Musikentdecken gesprochen. Dr. Steffen Lepper.
Gerade da können Algorithmen helfen, denn sie sind im Grunde genommen viel unbestechlicher als ein Mensch, um es mal so auf den Punkt zu bringen. Und ein Algorithmus, wie der funktioniert, ist auch sehr transparent. Also man kann zum Beispiel auch sich überlegen, Firmen, die ein bestimmtes Monopol haben, ihre Algorithmen offenzulegen oder zu verändern.
So können Musikalgorithmen den Musikmarkt künftig sogar fairer gestalten und unsere Playlists diverser machen. Bei uns geht's weiter mit einer Künstlerin, mit der Künstlerin Ayema und ihrem Song Zero.
Thank you. question in my face. Trace these songs to a time never live, but live it every day. Siren song penetrate, no permission through the airwaves. Said I must be spun, they believe it when they see, I see it either way. So I speak as done, said I say it like I mean it, cause it's meant to say. There's only one life, only one life. So hey, I've been blessed by this God above to give all, give all. Don't withdraw the love. So when he say, whoa, I know I see some things I never told, because I've been someone high. They told me I's no one right, but by the grace of the Most High, inject my heart with the Spirit, so I speak what I am living, keeping on remembering what's to be seen. Oh, Mama, what is this for you? I'm feeling on our life's grooves. Boy, this is intrinsic love.
Das war Zero von Alea. Musik ist für viele Menschen ein total gewohnter Bestandteil des Alltags. Wie beim Einkaufen, beim Joggen durch den Park oder im Café nebenan. Überall läuft Musik. Gehörlose Menschen werden hier systematisch übersehen. Das möchte Xiao Fu mit ihren Kompositionen ändern. Im Rahmen des Blauen Rauschen Festivals führt sie gemeinsam mit dem Tänzer Andrzejus Woronekis die multimediale Performance Fluidity auf. Zwei Scheinwerfer beleuchten die Bühne. Nebel zieht auf und die tiefen Frequenzen lassen den Boden vibrieren. Die Atmosphäre im Grillo-Theater in Essen wirkt bedrohlich. Im Mittelpunkt dieser düsteren Szene steht Andrzejus Woronekis. Sein durchsichtiges Hemd funkelt im Licht. Er tanzt zu den Klängen und verleiht der Spannung des Tones mit seinen Bewegungen Leichtigkeit. Sein Blick ist konzentriert. Er zieht seine Arme entlang seines Oberkörpers, streckt sie in die Höhe und bewegt sie wellenförmig. Er spürt den Puls der Musik Und das, obwohl er ihn überhaupt nicht hört. Denn Anchechus ist taub. Hinter der Multimedia-Performance Fluidity steckt Xiao Fu. Sie ist Komponistin und Sounddesignerin und forscht an der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg im Bereich akustischer und elektronischer Musik.
Wenn Musik, Tanz und Gebärdensprache zusammenkommen, dann entsteht für mich eine neue künstliche Sprache. Ich möchte zeigen, dass Musik nicht nur gehört, sondern auch gesehen und körperlich erlebt werden kann.
Xiao möchte die neue Musikszene inklusiver machen. Was wir auf der Bühne deshalb sehen, sind nicht nur tänzerische Bewegungen. Fluidity basiert auf Gebärdenpoesie. Das ist eine Kunstform, bei der Gedichte in Gebärdensprache vorgetragen werden. Anchechus zeigt, wie intensiv diese körperliche Sprache ist. Er übersetzt das Gedicht nicht nur, sondern erzählt eine lebendige Geschichte, die auf Ausdruck, Emotionen und Rhythmus basiert. Am Rücken trägt er einen Sensor, der die Musik in Vibration verwandelt.
Mit diesem System kann Musik verschiedene Parameter, Dynamik und Rhythmus und wird auch sogar diese Gedichte, die Klang zu Vibration zu übersetzen. Dadurch kann er die Musik spüren.
Anchechus bewegt sich nicht nur zur Musik, sondern formt durch seine Bewegungen Klang. Das Stück ist ein freies Gedicht. Es entsteht im Moment. Xiao und Anchechus arbeiten nur mit wenigen Schlüsselwörtern. Wenn der Performer sich bewegt, erkennt das System diese Bewegungen und erzeugt sofort passende Musik. So verändert sich die Musik je nach Bewegung. Fast so, als würde der Körper selbst das Instrument spielen. Am Anfang fließen Anchechus Armbewegungen. Jetzt sind sie eckig und kantig. Das spiegelt sich auch in der Musik wider. Die erinnert nun mehr an einen Rave. Die gesamte Performance wirkt menschlich, nahbar und echt. Und das, obwohl künstliche Intelligenz am Kompositionsprozess beteiligt war.
KI kann die Bewegung analysieren und auch sie reagieren, wenn er darauf momentan klar entwickelt. Darüber entsteht ein lebendiger Dialog zwischen Menschen und Technologie.
Xiao Fu verwendet KI als Werkzeug, um ihre inklusive Idee zu verwirklichen und nicht um ihre Kreativität zu ersetzen. Und damit möchte sie nicht die Einzige bleiben.